übernehmen heute mit Heller von Sinnen, Miriam Regensburg, Mario Barth, Wiegald Boning und Bernhard Hoiger. Ja, meine Damen und Herren, hier ist Genial daneben. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich sehr. Wir sind heute eine ganz lustige, gemütliche, witzige Runde.
Gemütliche Runde.
Begrüße heute zum ersten Mal eine reizende junge Dame wie Miriam Regensburg. Sie kennen sie alle von Zack zum Beispiel. Aber nicht nur das, sie hat lange Musical gemacht. Das hat mit Komik jetzt nichts zu tun. Aber es geht ja hier auch nicht um Komik, Miriam. Hier geht es ja um Wissen. Und ich hoffe, dass du ein bisschen Licht ins Dunkel bringst heute.
Ernsthaftigkeit, damit wir hier zu einer Lösung
kommen. Ich werde auf jeden Fall ganz, ganz, ganz tolle Sachen sagen. Ob ihr die dann versteht, das müssen wir dann sehen.
Was machst du denn beruflich? Hast du irgendwas gelernt? Können wir auf irgendwas zurückgreifen?
Ja, im ersten Leben war ich Groß- und Außenhandelskauffrau.
Sehr schön.
Immer gut, immer schön. Dann Musical-Darstellerin und jetzt,
Hast du dich der Komik zugewandt?
Genau.
Ja, prima. Mario Barth heute zum ersten Mal in der Mitte, hat er vorhin festgestellt.
Das ist richtig.
Ja.
Karriere. Mit
einem
Pulli.
Mit
einem
Pulli
an. Ja. Weil hier kalt ist. Das wissen viele Zuschauer zu Hause nicht. Aber wir haben hier gute, wenn man auf das Glas von Heller guckt.
Ah. Ja. Hier ist es kalt.
Hier ist kalt.
Aber also, jetzt schon unter meinen Armen Eiszapfen.
Nach der Show exportieren wir die Luft hier im Studio in die Skihalle nach Neuss, damit die Energie sparen.
Herr Hoiger, passen Sie mal auf, erste Frage geht direkt an Sie.
Gut.
Ja, also ihr könnt gerne mitmachen, aber er ist einfach, würde ich mal vorschlagen.
Ja,
okay,
mach
mal.
Gut. Und zwar kommt diese wunderschöne Frage von Rebecca Reiter aus Weinheim.
Ja, kenne ich.
Kennen Sie Weinheim oder Rebecca Reiter?
Ich kenne Reiter. Die sitzen auf dem Pferd. Die heißen Reiter, weil die reiten. Das ist die Substantivierung
des Verbes.
Er redet wirr.
Ich versuche nur vom Thema abzulenken.
Rebecca Reiter aus Weinheim möchte wissen, was ist die sogenannte Gartenzwergstellung? Herr Hoiger? Gemein von mir, ich weiß. Das lassen wir einfach
also
morgen
wir
weg.
Ja
nein, die Antwort, die Gartenzwergstellung ist vorne am Tor.
Bitte?
Die ist vorne am Tor. Es gibt Briefkästen, die sind vorne am Tor, die haben die Gartenzwergstellung. Und dann gibt es Briefkästen am Haus, die haben die Mann kommt zu spät nach Hause Stellung.
Wieso hat der Briefkasten vorne am Tor die Gartenzwergstellung?
Ja, weil der Gartenzwerg auch vorne am Tor steht, damit man sofort weiß, hier hat jemand einen Gartenzwerg. Herr Balder, Sie müssen es wissen, Sie stolpern drüber, wenn Sie nach Hause kommen.
Was? Na, also ich habe eine ganz andere Theorie. Ich glaube, Gartenzwerge stehen eher unter Bäumen im Garten, damit die nicht so witterungstechnisch die Farbe so schnell abblättert. Deswegen glaube ich, es ist ein Begriff aus der Jagd, dass zum Beispiel Wild bei Regen Schutz sucht unter Bäumen.
Das Wild?
Das Wild.
Und was ist dann die Gartenzwergstellung?
Wenn das Reh an sich unter einer Tanne steht.
Frage von mir jetzt an Sie, warum?
Weil es regnet, Herr Balder.
Was ist denn mit Medizin grundsätzlich? Ich denke an Gichtverkrümmung. Also wenn man jetzt ein Krankheitsbild anhand eines Gartenzwerges beschreibt. Ich denke an einen Gartenzwerg, der hat zum Beispiel jetzt mal so eine Schippe über die Schulter gelegt. Und da haben wir auch schon deutlich sichtbar die arthrosebedingten Verkrümmungen der oberen Extremitäten, die auch nicht mehr rückgängig gemacht werden können. Und wenn man so aussieht wie ich jetzt in diesem Moment, spricht der Arzt von einer Gartenzwergstellung.
Oder sieht scheiße aus, Stellung.
Ich glaube, die haben doch immer so Gesichter. Es ist eine Lähmung der Gesichtsmuskulatur, wenn die in diesem verkrampften...
Nee, das nennt man Lifting.
Hat das was mit Natur zu tun, so was mit Tieren und so, wie Heller gerade sagte? Bisschen so...
Es hat schon was mit Natur zu tun im weitesten Sinne,
Tiere.
Ja.
Tiere.
Also mit Natur hat das ja... Natur
also wenn
ist
es was mit Natur zu tun hat, dann hat es vielleicht etwas...
Was ist denn Natur? Was ist das?
Schneewehen, Pflanzen. Die Gartenzwergstellung ist nämlich eindeutig, wie man Pflanzen begrünt und wie hoch die wachsen dürfen. Nämlich nicht höher als der Gartenzwerg, weil dann der Gartenzwerg sauer ist. Das heißt, wie muss ich jetzt meine Pflanzen anlegen? Ich muss die ja in einer gewissen Ordnung zum Gartenzwerg ausrichten.
Was sagen die dazu?
Das ist falsch.
Das ist richtig.
Gut, sind wir also dann das bei Schneewehen. Schneewehen oder auch bei Wellen, die sich wie Zipfelmützen aufgestellt haben. Weil das entscheidende oder das größte Merkmal eines Gartenzwergs ist doch sicherlich das kleine rote
Wächten.
Mützchen.
Fasst mal den Begriff Natur ziemlich weit auf.
Ziemlich Weltall.
Vielleicht ist ja doch, ehe wir... Also, das Naheliegendste vielleicht gleich am Anfang mal bringen, wenn es eben doch um Sex geht.
Und der, die Gartenzwergstelle, was weiß ich, also jetzt mal ganz plump, Sex mit Mütze.
Mit Mütze.
Ja, es gibt ja viele Leute, die haben in ihrem Alter nicht mehr volle Haarpracht. Ja. Die tragen also besser Mütze.
Herr Balder, was haben Sie gerade gesagt? Sie bitte wiederholen Sie das.
Nein.
Sex mit Mütze ist nicht so schön wie Sex mit Frauen?
Ja.
Herr Balder, das eine läuft Ihnen nicht weg, ne?
Von mir, Pflanzen sind es nicht, Tiere sind es nicht. Was bleibt
ich
da übrig?
Berge, Pflanzen, Pflanzen,
Gewässer, Tiere,
Gewässer,
Urzeiten,
Teiche,
Pilze,
Teiche, künstlicher
Pflanzen sind
Frost.
Es nicht, Tiere
Menschen.
Sind es. Menschen.
Ah.
So.
Ah,
also doch.
Gartenzwergstellung. Also Berufsstellung gibt es natürlich.
Herr Ulrich, stell dich doch mal in die Mitte, vielleicht kommen wir drauf.
Aber also ein Beruf. Wehe, Sie packen eine Mütze auf.
Nein.
Doch was mit.
Na, hat das vielleicht was mit.
Bewegungs- ich weiß, dass die Menschen.
Ja, ja. Wirbelsäule.
Es gibt doch also, diese lustige Bergbau. Gartenzwergstellung, wenn die auf dem Bauch liegen und haben ein Messer im Rücken.
Vielleicht machen
Bergbau, vielleicht im Bergbau.
Ah, gut, ja.
Im Bergbau.
Also ein Beruf, in dass dem man.
Genau, weil man ja eher als kleinerer Menschen ist man im Bergbau ja bevorzugt.
Warum?
Naja, wenn du so ein Norbert Heisterkamp mit 2,10 Meter in so einen Bergbau reinstoppst, dann ist der Stollen voll.
Ah, ist es vielleicht doch in der Medizin, dass gewisse Krankheitsbilder danach benannt wurden, weil die Menschen dann kleinwüchsiger wurden als
sie? Ich bin minderwüchsig, nicht kleinwüchsig, weil ich bin größer als 30% des Durchschnitts.
Genau.
Durchschnittsgröße von Männern.
Also, doch, also Medizin, Krankheit auch nicht. Ja.
Nein, nee, Krankheit, nein, nein, Medizin auch.
Nee, hat das vielleicht was mit Kampf zu tun? Dass man, es gibt ja Aufstellungen, es gibt ja einmal die, weiß ich nicht, welche Formation zwischen zwei Völkern, die sich dann bekriegen und dann sagt irgendwann Feldherr, so, wir machen jetzt hier die Gartenzwergstellung.
Wie ist die denn?
Die Gartenzwergstellung ist eine V-Formation.
Warum?
Nein, ja, nein, ja.
Warum V-Formation?
Was? Naja, vorne der Chef und dann so, und dann die anderen. Und von vorne sieht das aus, als wenn das ganz viele wären. In Wirklichkeit sind es ja nicht ganz viele.
Ah, aber okay. Ist die Gartenzwergstellung vielleicht doch die Stellung eines Beamteten, also ein Beamter? Denn der Gartenzwerg
der
an sich.
Hier zu.
Der Gartenzwerg an sich steht doch eigentlich nur im Garten rum und tut nichts, oder?
Ja.
Also ich meine, er steht doch nur rum. Er bewegt sich nicht, er steht aber. Er wird blass, ein Beamter, der blass wird. Ein Beamter, der eine rote Mütze trägt.
Ja, den Gartenzwerg fällt auch auseinander, wenn man einen Stein drauf haut. Das machen die Beamten nicht.
Also verschiedenes, was mir jetzt so abrupt assoziativ. Erstmal Porzellanbrennofen. Vielleicht gibt es da eine spezielle Gartenzwergstellung, die dafür sorgt, dass die Farbe nicht abblättert während des Brennens. Zweitens Stellung Uhrzeit. Also das zum Beispiel die Haltung der Durchschnittsschaufel beim deutschen Gartenzwerg. Die ist ja ungefähr 5:30. Das ist also ein Fachbegriff für 5:30 bei der Deutschen Bahn zum Beispiel, wenn es um Bahnhofsuhren geht.
Drittens?
Mützenstellung, Hutmacherei, natürlich. Also wie tragen Sie Ihre Mütze in der Gartenzwergstellung?
Viertens?
Also
ist das vielleicht schlicht und einfach der Akt des... Nein, keine Bilder. Der Akt des Niedersetzens eines gerade erworben und ausgepackten Gartenzwerges. Die Hinstellung.
So, jetzt reicht's mir, jetzt sage ich's.
Bauamt, wie weit ein Zaun von einem Haus
entfernt. Ich sag's euch. Also, im Alter von circa 10 Monaten versuchen Babys, sich in eine halbwegs aufrechte Sitzposition zu bringen. Bis dahin liegen sie nur auf Rücken oder Bauch, beziehungsweise rollen herum. Und die Vorstufe zum Sitzen bei einem Baby, Serpel, sieht ungefähr so aus.
Das ist die Garten.
Mit Pfeife.
Aber doch nicht mit Pfeife.
Nein, natürlich nicht mit Pfeife. Das eine Bein.
Das ist
Das Kleinkind versucht, sich aufzurichten, immer auf diese Art und Weise. Das eine Bein unten, das andere Bein drüben und mit dem einen Ellenbogen stützt es sich auf. So versuchen Kinder, sich aufzurichten, wenn sie vom Liegen ins Sitzen kommen wollen. Und da ja Gartenzwerge manchmal auch sehr gerne so rumliegen, nennt man das die Gartenzwergstellung. Rebecca Reiter aus Weinheim, 500 Euro für Sie. Ich gratuliere. So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder. Wir gehen nach Bad Düben, das liegt in Sachsen. Dort wohnt Simone Feist. Sie hat eine wunderschöne Frage, hört genau zu. Warum bezahlt die Stadt Havanna, Kuba, einen Mann dafür, dass er den ganzen Tag eine Brille ohne Gläser mit sich herumträgt?
Eine Brille ohne Gläser mit sich herumträgt oder trägt er sie selber auf der Nase?
Mit sich herumträgt.
Und ist das eine Brille, eine Guckbrille?
Eine Brille ohne Gläser mit sich herumträgt.
Das ist in Havanna der Optiker to go. Der Optiker to go hat immer das Gestell dabei, weil er keinen Laden hat, weil er nämlich den ganzen Tag Drogen konsumiert und immer den Laden nicht aufmachen kann. Deswegen hat
du
er
warst
also
öfter in Havanna.
Ich distanziere mich komplett von ihr.
Also,
ich glaube, das ist ein Mann, der von der Behörde bezahlt wird, der durch Havanna läuft mit der Brille in der Hand und tut so, als wenn er irgendwas liest.
Ach so.
Weißt du, mit so einer Brille in der Hand und tut so. Kennst du das nicht, wenn du in den Himmel hochguckst, musst du mal mit zwei, drei Kumpels machen. Bleib irgendwo stehen, guck mal, sagst du, ist das der Wahnsinn.
Ja.
Ich geh das an, ist das der Wahnsinn. Bleiben alle stehen, gucken. Tatsache, ist der Wahnsinn. Und der guckt auf so ein Schild, wo aber auch nichts eigentlich drauf steht. Aber alle gucken dann und machen Fotos davon.
Der trägt diese Brille und leiht die aus, damit Touristen mit dieser Brille Fotos machen können.
Jawohl.
Ja.
Ja.
Er sieht dann aus wie Fidel Castro.
Ja, aber hat der nicht nur einen Bart und eine Mütze, hat der auch eine Brille?
Der hat nur eine Brille.
Aber der Fidel Castro ja nicht.
Ach so, der hat auch noch einen Bart und eine Mütze.
Ja. Hemingway.
Ja, gut.
So. Wenn du nach Havanna reinkommst, siehst du am Hafen vorne rechts vorbei, da gibt's eine geile Bar, kannst du ihn rochen und hier. Und im dritten Stock hat Hemingway gewohnt, ich war mal da.
Nee.
Und ich glaube, dass da einer mit einer Brille rumrennt, du kannst sie dann aufsetzen.
Der hat nämlich auch noch einen Bart dabei und der hat noch ein Buch dabei, der alte Mann und das Meer.
Nee, der hat nur eine Brille
dabei. Der hat nur die Brille und du kannst dann quasi ein Foto machen mit Hemingways Brille.
Super. Was? Mit Hemingways Brille.
Na, ja, und damit du so aussiehst wie Hemingway.
Aus wie Hemingway,
ja, das ist jetzt komplett falsch.
Aber es geht aber darum, dass man so. Vielleicht ist es eine ganz besondere Brille, dass man aussieht wie.
Nein,
hat ich glaube, der Mann mit der Brille.
Es ist eine ganz besondere Brille, aber nicht, dass man aussieht wie.
Aber nee, er sieht
dass
aus wie
man
Hemingway.
Sieht wie. Man, weil man ja, wenn man eine Brille auf hat.
Aber die Brille hat keine Gläser.
Nein,
hat
ist aber, ich habe den Rahmen.
Hat sie was anderes drin als
Nein.
Gläser?
Zum Beispiel schwarze Flaschen. Nein, gar nichts.
Du kannst dann das vor dem Fotoapparat hängen, dass das so aussieht, als wenn du das Foto gemacht hast durch eine Brille.
Nein. Das glaube ich. Warum?
Da wird ja beim Film auch ganz oft gemacht, dass man den Eindruck hat, man guckt durchs Fernglas. Alles verarsche.
Ja, die zwei, ne?
Also, nein, der Mann, der sieht doch dann mit dieser Fake-Brille aus wie Hemingway. Und dann stellt man sich nur daneben und lässt sich von dem in den Arm nehmen. Oder
nein,
man
der Mann sieht nicht
an.
Aus wie Hemingway.
Sieht der aus wie der Nikolaus?
Der kommt aus der Türkei.
Hat es überhaupt was mit
Hemingway zu tun?
Mit wem zu tun?
Hemingway.
Nein, gar nichts.
Gar nichts, okay.
Überhaupt nicht.
Fidel Castro.
Aber wir wissen jetzt alle, wo er wohnte.
Ja.
Er hat gewohnt.
Er hat gewohnt.
Müssen wir durchgehen. Che Guevara hatte keine Brille. Nee. Karl Marx hatte keine Brille. Friedrich Engels.
Hat es überhaupt was mit Prominenten oder Zeitgenossen?
Ja.
Mit Trotzki?
Welcher?
Leo Trotzki.
Zeitgenosse.
Ja, der, na, der hatte wenigstens eine Brille.
Herr Beider, Sie können auch mal ein bisschen
das Witzige,
helfen.
Das
kann er nicht.
Das Witzige ist ja...
Entschuldige, dass ich das in aller Deutlichkeit so sage. Ich weiß, du bist zum ersten Mal hier, aber wenn er eins kann, dann nicht helfen.
Also ich kann euch insofern etwas helfen, obwohl ich das überhaupt nichts helfen wird, aber ich versuche euch mal zu helfen.
Ja.
Als ich diese Frage gelesen habe, war ich sehr darüber erstaunt, auch freudig erstaunt, dass es sich hier um Havanna handelt.
Ein deutscher Politiker.
Nicht kommunistischen.
Helmut Kohl.
Also kein Heroen des
Brett Pitt.
War das etwas... weil es so kapitalistisch anheimelt, ja. Und Sie denken in so einem Pseudo...
Das hat nichts mit Kapitalismus zu tun. Nur
Erich Honecker, der hatte eine Brille.
Batista.
Nein, aber ausgerechnet Havanna, da habe ich mich wirklich gefragt, wie ist denn das möglich? Aber es ist möglich.
Mickey Maus.
Mickey Maus, ja.
Na, so schlimm ist nur auch wieder nicht. Also für die Kubaner jedenfalls. Aber mich hat es sehr erstaunt.
Elvis.
Buddy Holly. Buddy Holly.
Es handelt sich, noch eine kleine Hilfe, es handelt sich um eine runde Brille.
Ja, ja, davon bin ich
auch. Harry Potter.
Ja, doch.
John Lennon.
Ja. Man sieht dann aus wie John Lennon.
Man sieht nicht aus wie John Lennon.
Man ist John Lennon.
Ist John Lennon.
Nein.
John Lennon.
Die hatte John Lennon auf.
George Harrison, Ringo Starr.
Einer von den Beatles hatte diese Brille auf.
Wer?
Ja, einer von denen, was weiß ich.
Nein, Elton John kann
es
auch
sein. Es hat nichts mit den Beatles zu tun.
Doch.
John Lennon.
Ja, so, dabei sind wir schon. So. Was hat John Lennon jetzt mit Havanna zu tun und warum hat der Mensch eine Brille in der...
Der hat ein Lied geschrieben über Havanna.
Nein.
Der hat ein Lied geschrieben. Imagine you would live in a nice country. Nein, also Imagine. Es geht um Imagine. Nein.
Es geht um...
Was hat er denn? Working Class Hero hat er gesungen.
Das hat damit nichts zu tun.
Es ist seine Brille.
Es ist nicht seine Brille,
die so aussieht wie seine.
Ja?
So, und der Typ, der damit rumläuft, sieht aus wie John Lennon.
Nein.
Er will John Lennon sein.
Nein. Er hat so viel Drogen genommen und ist John Lennon.
Nein.
Sie suchen John Lennon.
Ihr könnt euch auf den Kopf stellen, ihr seid nah dran, ihr werdet es nicht rausbekommen. Deswegen werde ich euch sagen.
Pass auf. Der hat eine Brille in der Hand.
Wer?
Ohne der Typ.
Ja.
Pablo.
Ja, Pablo.
Wir nennen ihn Pablo. Pablo González Rodríguez. Siendro la Vago.
Ja. Sí. So.
Der hat die John Lennon. Ich bin ganz. Ich weiß, Frauen mögen das eigentlich.
Aber das ist hier.
Aber nicht dahin.
Stell mir gerade vor, wie du eine Frau
machst. Der verarscht die Leute mit der Brille. Nein, die können ein Foto davon machen.
Der Wiegert hat doch eine Idee.
Ein Foto hat es auch zu tun.
Ja, es gibt eine...
Kannst du es vor die Kamera halten?
Nein, es gibt eine Wand, die sieht aus wie ein Plakat oder wie eine Hülle von einer Platte. Schreibt man diese schwarzen Dinger, die man nicht in CD-Player kriegt. Und es... Ja, manche wissen...
Ach, diese Pop-Dinger, wo du durchgucken kannst.
Und dann setzt du auf der anderen Seite die Brille auf und dann passt du dich in das Arrangement hervorragend hinein.
Weil dieses Beatles-Cover da irgendwo hingemalt ist.
Ich sag's euch.
Das ist der John Lennon.
Durch die Mauer, es ist eine Mauer angemalt. Und nein.
Im Jahr 2000 wurde in Havanna, in einer Parkanlage, in Havanna, nicht etwa in Liverpool, ein John Lennon-Denkmal errichtet auf einer Bank. Und dieser John Lennon hatte eine Brille auf und diese Brille wurde ständig geklaut. Und wenn jetzt ein Tourist sich mit diesem John Lennon auf der Bank fotografieren lassen möchte, dann kommt Pablo und setzt Herrn Lennon eine Brille auf. Und dann kann der sich fotografieren lassen und nimmt die Brille wieder weg.
Das ist so toll. Das ist noch toll.
Simone Feist aus Bad Düben, 500 Euro für Sie. Gratulation. Sehr, sehr gut. Es hat mich doch sehr gewundert, dass ausgerechnet in Havanna ein John Lennon-Denkmal steht. Aber nun gut.
Ich sag's dir nochmal, weil der so schön Working Class Hero gesungen hat.
Frau Mansinn, wenn Sie es jetzt nicht gesagt hätten. Na? Wunderbar. Meine Damen und Herren, wenn Sie Fragen zu Hause haben, auch so schöne, oder wenn Sie eine vielleicht nur haben, oder 17 oder 25 oder noch mehr Fragen, ist uns egal. Schicken Sie uns die. Genial daneben 50616 Köln. Rufen Sie an 01378 10 1120 oder eine E-Mail fragen@genialdaneben.de. Thomas Bürwenig wohnt in Niederkassel. Da ist er aber nicht, er ist heute Abend hier. Thomas Bürwenig, wo finden wir Sie denn hier? Weil dort oben sind Sie. Thomas, herzlich willkommen bei uns. Schön, dass Sie da sind. Ihre Frage ist großartig. Ich bin sehr gespannt, was die Damen und Herren daraus machen. Thomas möchte wissen, was versteht der Österreicher unter einer Absturzpfeife?
Eine Absturzpfeife. Pfeife.
Ja, das der Österreicher.
Ist, das ist beim Bergsteigen, wenn ein Deutscher mit einem Österreicher wandert, dann will ja der Deutsche den Österreicher loswerden. Und kurz vor der Schlucht, kurz vor der Schlucht kriegt er eine Backpfeife und dann stürzt er ab.
Nee.
Stimmt das?
Nee, aber tatsächlich hat man eine Trillerpfeife dabei, weil jetzt bei der Bergsteigerei das Handy ja nicht überall funktioniert. Was aber sehr, sehr krisensicher ist, die Trillerpfeife, die eingesetzt wird, wenn man jetzt irgendwo abgestürzt ist. Und damit
dann
kann man
pfeift man.
Ja, genau.
Und dann kommen die Murmeltiere.
Und dann sagen die Murmeltiere, aha, eine Absturzpfeife im Einsatz.
Nein, die Absturzpfeife, glaube ich, in Österreich ist, wenn man sehr viel getrunken hat in einer Restauration, abstürzt und das Letzte, was man hört, ist ein...
Ich glaube, der Österreicher an sich ist ja, wir wissen es ja, so sinnlich und er isst so gerne. Die Absturzpfeife ist etwas zum Essen.
Ach ja? Hm? Was denn?
Die Absturzpfeife.
Die Absturzpfeife.
Das wird eine Teigware sein, in Rum getränkt, weil man in der Tat danach gerne mal abstürzt.
Ja.
Es ist also etwas
so die Absturzpfeife ist dann so etwas Ähnliches wie die Sachertorte oder die Mozartkugel.
Ist das so was, aber vielleicht
es
nicht,
es kann auch was,
oder ein Behältnis.
Ein Cocktail.
Ein Cocktail?
Genau, wenn du einkehrst beim Skifahren und der Österreicher, der knallt sich den in den Kopf, bei dem passiert nichts. Der deutsche Touri zieht sich das Ding rotzevoll.
Vielleicht sagt der Österreicher ja, Britney Spears ist eine Absturzpfeife.
Das kann sein.
Ist das ja jetzt doch schon öfter abgestürzt?
Natürlich.
Das arme Ding.
Ja. Die kleine Schwester der Sektflöte.
Die kleine Schwester der
war der Sektflöte. Ja, also ein kleines
Glas,
ein kleines Glas Sekt für so ein Obstler oder so etwas.
Gut. Ist das eine schlecht verankerte Orgelpfeife?
Ah.
Die den Orgelspieler unter sich begräbt, dann noch ein, dabei noch
was
ein letztes...
Mit Recht.
Hat das denn was mit dem Absturz an sich zu tun, dass man sagt, jetzt als Bergsteiger oder als Skifahrer, wenn du dann irgendwo mal abschmierst, kannst du...
Also in dem Falle mit Bergsteigen und Skifahren hat es
Baugewerbe.
Gar nichts zu tun.
Baugewerbe?
Baugewerbe, eines der ältesten Gewerbe der Welt.
Natürlich.
Baugewerbe. Was ist im Baugewerbe?
Wo ist wenn jemand mal abstürzt auf dem Bau, dann kann er ja im letzten Moment noch pfeifen und dann.
Ja, wenn er Glück hat, bleibt er ja mit dem Auge am Nagel hängen.
Ja, genau. Und alle anderen sagen, du pfeifst. Genau. Und das war wieder eine Absturzpfeife, sagt der Pfarrer dann beim Begriff.
Natürlich, Baugewerbe.
Ich glaube, wir denken viel zu einfach.
Ihr denkt viel zu einfach.
Wiener Kongress 1815, der große Ballsaal im Schloss Schönbrunn. Oben riesige Kristalllüster. Ja. Jeder wiegt 1,8 Tonnen. 1,85 Tonnen. Wenn so ein Ding mal runterfallen sollte, dann wäre Metternich und all die Diplomaten, die dort tanzen, alle tot auf einen Schlag.
Sekt machen.
Richtig. Das heißt, wenn das Ding runterfällt, dann muss ein Warnpfiff ertönen, auf das die europäische Diplomatie an den Rand springen kann.
Ja.
Das wurde erzeugt mit Hilfe einer umgebauten Orgelpfeife, die an der Kette befestigt war, mit der Lüster an der Decke verankert war. So, und das ist die Absturzpfeife.
Nun muss man dazu wissen, dass Schloss Schönbrunn, dass der so hohe Decken hat, dass wenn der Lüster sich aus der Verankerung reißt, er mindestens eine halbe Stunde braucht, bis er unten ist. Das heißt, Sie können also in Ruhe pfeifen.
Eine Absturzpfeife ist, und zwar ist das ein Signal, wenn eine Lawine sich löst, kannst du in der Kirche gibt's die Glocken, wenn was brennt. Und wenn eine Lawine kommt und diese abstürzt,
dann pfeifen die Glocken.
Pfeift.
Ich habe ja eben auch gedacht, es wäre eine spezielle Pfeife für Hunde, für Bernhardiner.
Also ein Warnton, damit du noch schnell aus deiner Hütte rauskommst, bevor das...
Ich dachte jetzt für die abgestürzt sind und unterm Schnee begraben sind, die haben so...
Gräbst du die Kollegin an, ja?
So Pfeifen mit extrem hohen Tönen, die nur so Hunde hören können. Aber der Herr Balder sagt ja eben schon, es hat mit Berg... und Ski nichts zu
mit
tun.
Berg und Ski und Lawine und so, das lassen wir einfach mal weg.
Überhaupt
ja.
Hat das denn was mit Alkohol zu tun?
Nee.
Puff, komm, raus.
Idee, die Absturzpfeife ist bei der Toilette. Denn eine Toilette, da stürzt ja das...
Wasser.
Wasser mit dem drin drin.
Nicht Toilette.
Nicht Toilette, Waschbecken, Waschbecken, unten dieses U-Rohr. Aber es geht ums Wasser. Wir sind in dem Sanitärbereich.
Unter anderem, ja.
Heizung, 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 Rohre, die Absturzpfeife.
Rohre.
Rohre.
Wo denn?
Abflussrohr.
Toilette.
Sanitär, Sanitärbereich.
Spüle.
Gas.
Waschmaschine.
Lüftung, Klimaanlage. Wir sind bei Rohren.
Heizungsrohr.
Heizungsrohr.
Die Pfeifen.
Wir sind bei Rohren. Wir sind
Abwasser,
bei Rohren.
Was
gibt es gibt
viel?
Bei bestimmten Rohren gibt Ablauf. Es etwas, was so gedreht ist, damit etwas nicht abstürzen kann, ja. Was hineinfällt.
Nein.
Das ist so ein Rückdingsventil, damit es nicht wieder zurückkommt. Das.
Nein.
Hat das mit Rohren zu tun?
Ja.
So. Abfluss. Jetzt haben wir nicht. Da kommst du nicht mehr
Kanalisation,
raus.
Kanalisation, Kanalisation, Kanalisation. Kanalisation. Wir sind in der Kanalisation. Die Kanalisation. Kanalisation. Kanalisation.
Kanalisation. Kanalisation.
Der dritte
Mann. Ja. Wir sind auf der Straße. Die Absturzpfeife. Die Absturzpfeife ist
ein Gullideckel.
Der mit dem Rad im Gullideckel hängen bleibt.
Das ist die Kanalisation.
Wir haben nicht so ein Schlawittchen.
Alter, wir sind so nah dran.
Wir sind auf der Straße. Wir sind auf der Straße. Die Straße hat ein Loch. Unter dem Loch befindet sich die Kanalisation.
Gleich haben wir dich. Gleich
haben wir irgendwo eine Abstoßpfeife. Gleich haben wir das Gitter, das Gitter.
Ja, da muss ich abstürzen.
Ja, ja, ja. Und
ein Gullideckel.
Gleich haben wir dich. Gleich haben wir dich.
Kein Gullideckel. Moment, Kinder, wir sind kurz vor der Werbung, ich muss es jetzt wissen.
Nein, wir sind nicht vor der Werbung, wir sind vor der Lösung.
Aus dem Haus, direkt aus dem Haus, damit es nicht wieder zurückkommt, die...
Das Hauptabflussrohr.
Wir sind auf der Straße, nicht im Haus, wir sind auf der Straße. Wo? Auf der Straße.
Unter dem Gullideckel, so ein Nuxi da mit der Gullideckel.
Aber was ist die Absturzpfeife?
Das ist die, ja, unter dem Gullideckel, wenn man das aufmacht, da ist so ein Behälter, wo der Kieselstein...
Dieser Eimer, der unter dem Gullideckel ist.
Das ist das, wo einem was reinfällt und dann kann man es noch rausfischen. Das Rohr, was vom Haus in die Kanalisation führt.
Ja,
das ist was anderes.
Aber warum Absturzpfeife? Warum heißt es so?
Weil es manchmal pfeift, wenn es...
Nein!
Weil es dünner ist. Es wird...
Was muss denn darin abstürzen?
Völlig richtig.
Und warum heißt es Absturzpfeife?
Weil es Geräusche macht.
Weil es, wenn man sagt, ich muss mal jetzt mal.
Nein, warum heißt es Absturzpfeife?
Weil es nicht
zurückkommt.
Nein.
Absturzpfeife, weil es.
Fäkal, von Fäkal.
Ja, da waren wir ja schon. Aber
weil es die Form einer Pfeife hat.
Das lasse ich jetzt einfach so gelten.
Ja, natürlich.
Sehr gut. Muss ich?
Ja. Abo.
Sehr gut.
Also ich sage es euch. Es ist das Stück Rohr, an dem der Abwasserhausanschluss ins öffentliche Kanalnetz mündet. Dieses Rohr verläuft gewöhnlich von oben nach unten, damit auch die Fäkalien abstürzen können. Absturzpfeife, weil der Abzweig, der nach unten knickt, wie ein Pfeifenkopf aussieht, der auf dem Hauptrohr sitzt. Das ist
tut
eine
uns leid.
Absturzpfeife. Thomas, es
naja,
ist
so 100%
traurig.
Ich hätte es ja nicht. Ein Hundi
so
würde ich dem ja geben, wa?
Na gut.
Das wird Schule machen, Herr Wallner. Die Serpe muss jetzt immer Kleingeld auch dabei haben.
Ja, das ist ja alles wunderbar.
Also ich fand mal so 50 Cent und so.
Naja gut. Meine Damen und Herren, wir machen ein bisschen Werbung und sind gleich wieder da. Bis gleich. So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder und gehen jetzt nach Heidelberg. Dort wohnt Markus Gahr. Und Markus Gahr aus Heidelberg möchte gerne wissen, was ist ein Gruppenschlauch?
Ein Gruppenschlauch.
Ein Gruppenschlauch.
Da ist Herr Bart sofort wieder im Puff.
Ein Gruppenschlauch.
Das ist der Gruppenschlauch, sind die übrig bleiben, wenn die Sackpfeife gegangen ist.
Bad Wörishofen.
Ein Gruppenschlauch.
Okay, da bin ich erstmal sofort bei der Feuerwehr. Es gibt Schläuche, die können einzelne Feuerwehrmänner auf eine Feuersbrunst richten. Und es gibt welche, die sind so schwer, oder da muss das Wasser einfach länger laufen.
Und C-Rohr.
Genau. So, und deswegen muss eine Gruppe von Männern den halten. Wir sind also bei der Feuerwehr.
Ja, bei der Feuerwehr sind wir. Sind wir bei der Feuerwehr?
Nein. Wir sind nämlich in der Psychologie, Herr Balder.
Bitte, wo sind wir?
In der Psychologie.
Sind wir in der Psychologie?
Nein.
Nein.
Oh, gut. Dann sind wir in der...
Wo sind wir denn?
Wir sind in der Gartenbewässerung.
Sind wir in der Gartenbewässerung?
Nein.
Nein.
Wir sind bei der Wurstherstellung.
Das ist mal eine gute Idee.
Aber auch falsch.
Ja.
Ja, aber es ist eine schöne Idee.
Was ich dachte, ne?
Ja, aber Gruppenschlauch, was hat ein Gruppenschlauch mit der Wurstherstellung zu tun?
Da kommen verschiedene Fleischgruppen in einen Schlauch und dann nennt man das eine Platte gemischtes.
So, Herr Balder, jetzt kommt
der. Oder auch Pfälzer Saumagen. Dankeschön. Nein, wir sind natürlich beim Rafting.
Ja.
Bei wem?
Rafting, Schlauchboote, es gibt Schlauchkajaks für eine Person und es gibt Gruppenschläuche. Da sitzen dann so 15 Jecken auf einem Bergbach und die beuteln sich da und das ist ein Gruppenschlauch.
Ja, wie schön. 15 Jecken auf dem Bergbach.
Stimmt nicht?
Ich mach mal was ganz Blödes.
Das ist ja nichts Neues.
Ich gehe mal davon aus, es hat wirklich etwas mit einem Schlauch zu tun, im klassischen Sinne. Da. Der Gruppenschlauch, ja, zum Beispiel. Der Gruppenschlauch besteht aus einer Gruppe von gummiartigen Zusatzstoffen. Ist jetzt
welche
als,
denn? Lakritze.
Petro.
Nein.
Autoreifen.
Gastronomie. Kennst du das nicht, wenn du dir bestellst eine Cola, nimmt dir das Ding, drückt auf den Knopf. Selbe Schlauch. Willst du Fanta, drückt einen anderen Knopf, selbe Schlauch. Sprite, selbe Schlauch.
Ja, ja.
Das ist der Gruppenschlauch.
Wo alles durchläuft.
Ja, ja, wie wäre es mit Bewässerung von Weinbergen?
Wie wäre es mit Bewässerung von Weinbergen?
Das wäre sehr gut, aber in diesem Falle die falsche Richtung.
Finde ich auch.
Hat das was mit Gastro?
Es fiel eben ein schönes Wort, ich habe es so gehört.
Brust?
Gastro-Ahnungsschlauch, natürlich. Gastro, aber im Sinne von Gastritis. Also es geht um den Magenschlauch.
Ich glaube, Miria hat ein Wort gesagt. Das
Auto.
Hat mir
Baby.
Autoreifen.
Bitte?
Autoreifen.
Kein Autoreifen.
Fahrradreifen.
Fahrradreifen.
Panzerreifen.
Fahrradschlauch.
Was ist ein Gruppenschlauch?
Ein Gruppenschlauch für verschiedene...
So, und jetzt zieh dein Oberteil aus. Dann sehen wir, was du da drunter hast. Und dann setzen wir dich mal unter Druck. Hast du nicht ein Rad? Hast du so ein Radding hier an?
Nee.
Das ist ein Unterhemd? Oh, ja. Entschuldigung.
Moment, aber geht's
nicht. Ist das ein Unterhemd?
Also, was ist ein Gruppenschlauch?
Also, ein Schlauch, der für verschiedene Mäntel geeignet ist. Also, sowohl für.
Nicht für verschiedene Mäntel.
Reifengröße.
Für verschiedene Größen. 26 Zoll, 28 Zoll.
Ich lasse es so gerne.
Ja!
Sehr
geil.
Ja, danke. Danke.
Sehr schön. Ja, super.
Nein, das ist ein ganz normales Unterhemd.
Also wir alle kennen es, wenn wir Socken kaufen. Da gibt es Socken zum Beispiel in Größe 39 bis 42.
Das hasse ich. Oh. Deswegen habe ich seit Jahren nicht eine Socke, die mir vernünftig passt.
Und die rutschen immer.
Immer. Und ich habe immer die Bürzel in den Stiefeln.
Ich wollte an sich nur sagen, so wie es Socken gibt für 39...
Und ich wollte nur sagen, wie ich das hasse, Herr Walder.
Auch mal gesagt werden.
So,
ich bin froh, dass du.
Jo, nach jeder Ratto ist einer weg, oder was?
Ich fahre fort. So wie es Socken gibt von Größe 39 bis 42, gibt es Fahrradschläuche, die auch auf verschiedene Räder passen, weil sie sich dehnen lassen. Und diese Schläuche nennt man Gruppenschläuche. Aber.
Und ich muss Gruppensocken tragen.
Natürlich. Markus Graus, Heidelberg, es tut mir leid, aber Herr Boning, natürlich.
Im Verbund mit Frau Regensburg.
Im Verbund mit allen.
So, ja. Noch nicht mal
so, jetzt gehen wir nach München, meine Damen und Herren. Dort wohnt Wolfgang Ruf. Und Wolfgang möchte Folgendes wissen. Warum sieht man in bayerischen Kirchen zuweilen Gläubige auf allen Vieren am Boden rumkriechen?
Ja, Pilger.
Wir suchen den Ausgang. Es ist so viel Weihrauch.
Der Ort heißt München, aus der, dem der Wolfgang Ruf.
Und Bayern, das ist keine Stadt, das ist eine Region.
Vielen Dank. Es ist sehr viel
Weihrauch in der Luft. Und die einzige Möglichkeit, den Rest Sauerstoff aus der Kirche zu bekommen, ist das. Da sind auch unten zwischen den Bänken sind so Leuchtdioden, die den Weg. Und vor dem Gottesdienst steht der Priester vorne und macht und zeigt die Notausgänge.
Ja, sehr schön.
Also es gibt Kirchen, da kriechen also, Gläubige auf allen Vieren.
Es gibt zumindest, ich korrigiere mich, es gibt wahrscheinlich mehrere, aber es gibt zumindest eine Kirche, definitiv, wo man Gläubige sieht auf allen Vieren.
Ja, die haben Hoffnung, dass im Klingelbeutel ein Loch war.
Ja. Gibt es das nicht wirklich Abbitte leisten, also indem man Buße tut auf allen Vieren?
Das ist eine Kirche ohne Kirchenbänke, deswegen sind die auf allen Vieren. Wir haben keine Kirchenbänke.
Die putzen ehrenamtlich da. Und haben Schwämme an den Knien.
Wie die Pippi Langstrumpf, finde ich gut.
Ihr seid ja wahnsinnig.
Gelobt, weißt du.
Also für mich ist die Frage ja.
Jetzt noch nichts Richtiges bei. Für mich war die Frage jetzt schon mehrfach richtig beantwortet.
Ja, für mich auch.
Nein, für mich noch nicht. Alles ein einziges
okay,
Mal.
Die Dachkirche, ein Meter bitte? Hohe Kirche, eine Besonderheit.
Wie hoch?
Ein Meter. Sie war natürlich ursprünglich 20 Meter, ist durch eine
von Erdsenkung. Menschen mit Zwergenstellung gebaut worden.
Ja, früher war der Mensch ja wesentlich kleiner. Ist eine sehr, sehr alte Kirche. Die ist halt nur ein Meter hoch und wenn man reingeht, muss man auf die Knie.
Nee, aber das ist klug. Die haben natürlich da so ein paar alte Gebeine auch wohnen, wie hier auch im Dom hier, da angeblich da so ein paar Könige. Die haben also auch so eine Grabkammer irgendwas da und die, durch die kann man, zu der kann man nur kommen, wenn man auf allen Vieren da durchklettert.
In der Kirche.
Bitte?
Ja,
das ist in der
ein Symbol. Ich glaube, es ist ein Symbol. Ich finde das gut. Es gibt so eine symbolische Grabkammer oder es gibt ein Loch, wo man durchkrabbelt, quasi die Geburt noch mal symbolisiert in ein neues Leben.
Was für eine schöne Idee.
Ja, finde ich auch. Herr Balder, was halten Sie davon?
Ich finde die wunderbar.
Ja.
Allerdings nicht für die Frage.
Okay.
Also.
Der Tabernakel ist in einer Höhle in der Kirche und man muss da durchkrabbeln, um an die Hostien zu kommen. So.
An die Ostsee?
An die Ostsee?
Hast du gesagt, man muss da durchkriegen, um an die Ostsee zu kommen?
An die Ostsee.
Ah, Ostsee, da!
Aber auch lustig.
Ja.
Oh, das wäre.
Möchten Sie auch eine Ostsee haben?
Was denn mit U-Bahn-Bau? Dass während des U-Bahn-Baus ein altes Kirchengewölbe gefunden wurde, das besichtigt werden kann, aber dazu muss man durch eine sehr enge Öffnung kriechen.
Wir reden von ganz Bayern. Ich weiß nicht, wie das in Füssen mit einer U-Bahn aussieht.
Ich habe jetzt noch die Theorie, dass diese Gläubiger einer ganz bestimmten, ich wollte gerade sagen, Sekte oder angehören, also das sind vielleicht alles bestimmte Mönche. Mönche, ja, ganz spezielle Mönche.
Die sogenannten Kriechmönche.
Hare Krishna!
Nein!
Hari Krishna am Tabernakel vorbei.
So, also ich sag's euch mal. Ihr seid meilenweit entfernt. Es handelt sich hier um den sogenannten Schlupfaltar. Ja? Der St. Corona-Kirche. Ich zeige euch mal ein erstes Foto, wenn ich es denn finde. Da ist es.
Hab ich doch gesagt, man muss irgendwo durch.
Also, man muss irgendwo durch, ja. Also einmal habe ich dieses Foto.
Ja, da waren wir aber eben sowas von nah dran.
Da kriege ich da.
Ja. Da waren sie aber noch jung, Herr Balder.
Ja, natürlich, natürlich. So, und dann geht das weiter und so sieht das Ganze aus. Das ist ein Schlupfaltar.
Okay.
Der St. Corona-Kirche. Früher war der Glaube sehr verbreitet, dass man beim Durchschlupfen durch so einen Altar, hier so durch, seine Krankheiten an den Altarwänden abstreift.
Okay.
Nicht? Heute noch gibt es Menschen, die sich auf allen Vieren durch solche Altarstände zwängen, in der Hoffnung, ihre körperlichen Gebrechen loszuwerden.
Kurze Frage, Rainer Kallmund hätte ein Problem bei diesem...
Wer?
Rainer Kallmund.
Ja. Nicht so eher. Natürlich. So, Wolfgang Ruf aus München. 500 Euro für Sie. Gratulation. Sehr schön. Ihr Lieben, wir haben noch. Wir haben nicht mehr viel Zeit, nur noch ein bisschen. Aber eine Frage hätte ich gerne noch. Nils Wallhöfer wohnt auch in München und möchte wissen, was ist der sogenannte Würfelblick?
Oh, das ist, wenn du in Las Vegas bist, unten brauchst du 7.
Ich würde nicht so machen, das sieht albern aus.
Naja,
schlau, Zeit. Besser.
Du brauchst 7.
Ja.
Weil die komplette Kohle, die letzte Kohle hast du nämlich gesetzt.
Ja.
Oben ist deine Freundin, freut sich schon auf den nächsten Tag, wird aber relativ sauer sein, weil du keine Kohle mehr hast.
Ja.
Und dann hast du den Würfelblick. weil du brauchst die 7, weil mit der 7
hast du. Wie sieht der aus, der Würfelblick?
Keine Ahnung, den hat man, wenn man würfelt. Ich habe noch nie eine 7 gewürfelt. Du?
Ja gut, mit einer 5 und einer 2 habe ich auch schon mal eine 7 gewürfelt. Ist das ein Phänomen aus der Medizin? Also sind wir in der Augenoptik? Also Würfel haben ja viele Augen.
Ja, ganz
also
viele Augen.
Also es zeichnet ja den Würfel an sich aus, dass er mehrere Augen hat. Mhm. Und es gibt ja diese Krankheit, wo der Blick so flirrt. Menschen können den Blick nicht halten und die Pupillen flirren so. Also das heißt, dass die Pupille so, dass man
ja,
optisch...
Ja, weil der Würfelblick, beim Würfel, ich sehe die 2, die ist ja manchmal ein bisschen schräg. Also das heißt, man guckt so runter und das rechte Auge ist halt mal oben, mal ist unten in der Mitte. Und es ist das eine bleibt dabei, aber die ganze Zeit spielen.
Genau. Man sieht alles so wie in der Optik, als wenn man einen Würfel anguckt. Man guckt einen Würfel an und wenn der Würfel jetzt so liegt, dann sieht man den ja, weiß ich
3D.
Nicht... 3D.
Aber das sehen alle Menschen in der Regel.
Ja, was ist denn...
Sie zum Beispiel, Herr Balder?
Ja.
Und dann sehe ich von Ihnen aber auch noch ein Stück von hinten.
So, jetzt ist der Punkt.
Das nicht an.
Jetzt ist der Punkt gekommen, wo ich Angst kriege. Ey. Glaubst du das?
Ja, ich auch.
Es gibt ja die Würfelnatter. Gibt es viereckige Augen, also Pupillen vielleicht? Und manche haben ja Schlitze, Katzen etwa. Vielleicht gibt es auch Krokodile, die viereckige Augen haben. Die sehen dann aus wie ein Fernseher, wobei mir auch gerade die Idee kommt. Dass meine Eltern zu mir sagten, wenn man zu viel Fernsehen guckt, kriegt man viereckige Augen.
Ja, das hat mir auch gesagt.
Genau, oder wenn man schielt, bleiben um Mitternacht die Augen stehen.
Ja, um Mitternacht vor allen Dingen.
Ja.
Deshalb mache ich immer so 2-3 Sekunden Pause.
Genau.
Haben Sie auch gehört, wer onaniert, wird schwerhörig?
Ja.
Nee, das stimmt das.
Frag nochmal, ich habe mir was ausgedacht. Frag nochmal.
Wir setzen
haben Sie auch gehört, wer onaniert, wird schwerhörig?
Am Anfang schon, später habe ich es nicht mehr verstanden.
Was habt ihr jetzt gesagt? Ich habe es nicht gehört.
Der Würfelblick. Wir sind immer noch dabei und wir haben...
Ja, Herr Balder, dann halten Sie uns nicht auf.
Ja.
Es geht darum, wenn man würfelt, kann man ja mit einem Blick sofort erfassen, um wie viel es geht. Das heißt, der Würfelblick ist die Fähigkeit, sofort 6 verschiedene Dinge zu erfassen. Ab 7 wird's komplex.
Wie soll das funktionieren?
So.
Nee, der Würfel, muss ich dir erzählen? Würfelblick, das ist aber eine gute Idee. Der Würfelblick ist ein Bruchteil einer Sekunde, was viele Menschen können, manche aber auch nicht. Dieses, wenn du gewürfelt hast, sofort die Augen zusammenzählen. Ja. Beim einmal gucken, weißt du, nee,
das
12.
Das nennt man zählen.
Steht der Würfel?
Das nennt man zählen.
Ach so, das war nur so.
Das ist in der ersten Klasse, Herr Balder, gut aufgepasst. Da nennt man das Zählen, später heißt das Rechnen.
die Würfel gucken, umgekehrt.
Wie ist es denn, wenn der Würfel, der steht für Zufall? Yeah. Der Würfelblick ist der Zufallsblick. Also dieses, man guckt woran, denkt sofort, der Heller.
Britney Spears steigt aus dem Auto, du siehst was du nicht sehen willst. Das ist der Würfelblick.
Wie wäre es denn, wenn das ein Ausflugsort ist? Ein Ort, wo man auf den Würfel gucken kann. Also der Würfel ist so irgendein lustiger Tafelberg im Harz.
Der Würfel.
Der Würfel.
Der heißt Brocken.
Ja, die Kaba.
Jetzt muss ich sagen.
Lecker.
Was war schön?
Lecker.
So, also, ich sag's euch.
Du siehst mehrere Dinge gleichzeitig.
Nein, ist das vielleicht eine besondere Art von Gallenstein, wenn der Arzt das sagt? Ich habe nur einen Würfelblick.
Ich sage es euch, der Würfelblick. Also hör zu, Blick nach vorne, nach hinten, nach oben, nach unten, nach links und nach rechts. Als würde man sich in einem Würfel befinden und nacheinander auf alle 6 Felder gucken. Das ist der sogenannte Würfelblick, wird praktiziert als Faustregel von Feuerwehrleuten, die zum Beispiel mit einer Wärmebildkamera ausgerüstet in ein brennendes, verrauchtes Gebäude hinein müssen. Das ist ein Kontrollblick und dieser soll regelmäßig nach oben, nach unten, nach links, nach rechts, nach hinten gemacht werden, nach vorne. Und zwar, um sicherzugehen, dass man keine Personen übersehen hat, die sich eventuell noch irgendwo befinden können. Das ist der Würfelblick.
Ja.
Nennt Feuerwehrleute so. Und Nils Wallhöfer aus München kriegt 500 Euro. Gratulation für Sie. Ach Gott, ja. Ich fand, ihr wart heute sehr großzügig. Wir haben zum ersten Mal heute keine 500 Euro, sondern einmal 100 Euro vergeben. Das fand ich sehr schön und ich freue mich immer, wenn Menschen Geld bekommen. Ich freue mich sehr, dass ihr heute da gewesen seid. Es war sehr, sehr interessant. Wir haben sehr viel erfahren. Maria, vielen, vielen Dank. Und wir sehen uns wieder am nächsten Wochenende. Ihnen wünsche ich allen ein schönes Wochenende. Tschüss.